Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio begrüßt Sie Matthias Wetzel. Die Wasserbetriebe und das Stromnetz gehören schon Berlin, folgt jetzt der dritte Streich. Der Senat jedenfalls will das Fernwärmenetz mit allen Kraftwerken und mit dem Rohrnetz zurück in Landeshand bringen. Möglich ist das überhaupt, weil der schwedische Eigentümer Vattenfall allem Anschein nach zum Verkauf bereit ist. Die ersten Schritte für einen Besitzerwechsel sind jedenfalls schon gemacht. Allerdings gibt es keine Garantie, dass Berlin auch tatsächlich den Zuschlag bekommt. Wo es noch klemmt, weiß unser Landespolitikreporter Jan Menzel.
Um ganz sicher zu gehen, dass die Berliner Botschaft in Stockholm gehört wird, hat der Finanzsenator der größten schwedischen Tageszeitung Dagens Nyheter ein ausführliches Interview gegeben. Illustriert mit schicken Fotos des Senators vor dem Heizkraftwerk Mitte hat Daniel Wesener die klare Botschaft: Der Markt kann nicht alles lösen, die Schweden mögen doch bitte die Fernwärme an Berlin verkaufen. Ins gleiche Horn stößt auch die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey.
Das Entscheidende ist, dass wir sehr einig darüber sind, dass wir nicht anderen privaten Bietern aus Australien oder sonst woher das Feld überlassen wollen, wenn es darum geht, wie künftig die Fernwärmeversorgung hier in der Stadt Berlin aussieht.
In einem ersten Schritt hat Vattenfall potenzielle Investoren gebeten, ihr Interesse zu signalisieren. Es sind einige, so viel ist sicher, wie viele genau verrät der Konzern nicht. Berlin ist dabei ein besonderer Kandidat, denn das Land will in einem großen Paket auch bei der GASAG einsteigen. Hier hält Vattenfall aktuell rund ein Drittel der Unternehmensanteile, hat bislang aber gar keine Verkaufsabsichten geäußert. Davon zeigt sich Wirtschaftssenator Stefan Schwarz aber unbeeindruckt.
Wir wollen, weil wir das auch für entscheidend für die Energiewende halten, wir wollen in den Driver's Seat kommen. Wir wollen steuern, wir wollen die unternehmerische Verantwortung haben. Das ist das Ziel.
In diesem Berliner Wunschszenario wäre das Land Seniorpartner. Die Energiekonzerne E.ON und Engie blieben als Juniorpartner bei der GASAG an Bord. Privat und Staat also in einem Boot. Angesichts der Klimanotlage sei das der richtige Weg, sagt der grüne Finanzsenator Daniel Wesener.
Wir haben eine gigantische Aufgabe, nämlich diese Transformation erstmal technisch, aber auch baulich und von dem gesamten Know-how her zu bewältigen.
Nicht ganz so gigantisch, aber durchaus anspruchsvoll wird auch das weitere Verfahren sein. Noch ist zumindest offiziell nicht übers Geld gesprochen worden. Hier stehen Zahlen zwischen 1 Milliarde und fast 3 Milliarden Euro als Kaufpreis für das Fernwärmenetz im Raum. Für die Umstellung auf erneuerbare Energien dürfte ein weiterer einstelliger Milliardenbetrag erforderlich werden. Sowohl Vattenfall als auch der Senat gehen davon aus, dass noch in diesem Jahr entschieden wird, wem künftig die Berliner Fernwärme gehört.
Und Berlin will das Fernwärmenetz in der Stadt zurückkaufen. Jan Menzel war das. Der letzte Sommer in Brandenburg war ein Dürresommer, wieder mal und sicher nicht der letzte. Neben dem ausbleibenden Regen belastet außerdem der Zuzug von immer mehr Menschen und die Ansiedlung neuer Betriebe den Wasserhaushalt. Woher soll also das Wasser künftig kommen? Darüber hat die Landesregierung bei einer Sitzung in Altlandsberg im Kreis Märkisch-Oderland beraten. Über die Ergebnisse informiert unsere Reporterin Lisa Steger.
Die Tesla-Fabrik wird so viel Wasser verbrauchen wie rund 40.000 Menschen, sagt Gernot Schmidt, der Landrat von Märkisch-Oderland. Und 40.000 Zuzügler werden leibhaftig in der Region erwartet. Mit dem Land Brandenburg ist er sich einig, dass es nötig sein wird, Wasser aus anderen Brandenburger Regionen nach Märkisch-Oderland zu leiten. Doch woher soll es kommen? Gernot Schmidt.
Es könnten Regionen sein, die nach den vorliegenden Datenlagen des Landes über genug Trinkwasserkapazitäten verfügen. Also ich sage mal, die gesamte Oderschiene ab Le Bus bis hoch in die Uckermark. Wir haben ja Gebiete, da gibt es auch Untersuchungen aus DDR-Zeiten, in der der Trinkwasserverbrauch und die Trinkwasserförderung nur 20-30% der tatsächlichen Vorräte umfassen. Und da haben wir die Möglichkeiten zu fördern.
Im Umweltministerium des Landes laufen die Recherchen schon auf Hochtouren, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Es gehe darum, welche Regionen Wasser liefern könnten. Auch die Uckermark komme in Betracht.
Es ist übrigens ein Verfahren, das in anderen Ballungsräumen, ob Sie nach Los Angeles gucken oder nach Peking, weltweit nicht unüblich ist, dass Regionen aus naheliegenden anderen Regionen mitversorgt werden. Und das wird hier momentan im Umweltministerium geprüft.
Der Wasserverband Strausberg-Erkner ist auf der Suche nach zusätzlichen Wasserressourcen, so Woidke. Klar ist aber, alles soll gemeinsam mit Berlin entschieden werden.
Aber Berlin wird natürlich hier auch Mitverantwortung übernehmen müssen. Es kann nicht sein, dass Brandenburg alleine für die Versorgung von Berlin zuständig sein wird.
Zudem müsse in Brandenburg mehr Wasser recycelt werden, kündigte Woidke an. In Israel liege die Recyclingquote bei 95%. Für den Ministerpräsidenten ein Vorbild. Das Land im Nahen Osten ist damit Spitzenreiter.
Ideen für die künftige Wasserversorgung in Brandenburg und in Berlin. Der Beitrag war von Lisa Steger. Wenn von einem großen Schlag der Polizei gegen die sogenannte Kinderpornografie die Rede ist, dann erwartet man, dass Mitglieder von kriminellen Banden festgenommen und weitgehend anonyme Verbreitungsringe zerschlagen werden. Bei der jüngsten Aktion der Berliner Polizei ging es aber nicht um mafiöse Vereinigungen, sondern um mutmaßliche Einzeltäter. 20 Wohnungen wurden insgesamt in verschiedenen Bezirken durchsucht. Unsere Reporterin Annette Miersch hat die Details.
Die Durchsuchungen für 20 voneinander unabhängige laufende Ermittlungsverfahren wurden zu einer Art Aktionstag gegen Kinderpornografie gebündelt. Rund 65 Beamte durchsuchten die Wohnungen von Beschuldigten, zum Beispiel in Mariendorf, Neukölln, Charlottenburg, Spandau und Wedding. Ihnen wird die Herstellung, Verbreitung und der Besitz von Missbrauchsabbildungen zur Last gelegt, erklärt die Sprecherin der Berliner Strafverfolgungsbehörden, Karin Sommer.
Das sind eben Darstellungen von entweder Posing, also Nacktbilder, die fokussiert auf Geschlechtsteile, Gesäß sind. Genauso gibt es aber eben auch schweren sexuellen Missbrauch, also von Kindern oder eben von Kindern geben mit Analverkehr, Vaginalverkehr, Oralverkehr mit Erwachsenen.
Computer und Handys wurden sichergestellt, unter anderem mit Fotos, aber auch zahlreichen Chatverläufen. Die Tatverdächtigen sind hauptsächlich erwachsene Männer, doch auch minderjährige Berliner gehören dazu. Etwa ein 16-Jähriger sowie ein 17-Jähriger, die Missbrauchsbilder auf Social-Media-Plattformen teilten.
Das Phänomen dahinter ist eben immer mehr, dass es leider auch diese WhatsApp-Gruppen gibt. Die gibt es sowohl bei Jugendlichen als aber auch bei Erwachsenen. Und dass dort dokumentierter sexueller Missbrauch hochgeladen wird und verbreitet wird. Wobei man die eben völlig außer Acht lassen, dass dahinter eben tatsächlicher sexueller Missbrauch steht.
Insgesamt steigen die Fallzahlen von Kinderpornografie, in denen Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Zum einen wegen der benannten technischen Möglichkeiten, also übers Internet. Zum anderen dank der Meldepflicht solcher Fälle für US-amerikanische Provider. So bekommen auch die Berliner Ermittler inzwischen mehr Hinweise. Julia von Weiler vom Netzwerk gegen sexuellen Missbrauch von Kindern, Innocence in Danger, fordert eine solche Meldepflicht auch für Deutschland und Europa.
Wenn wir uns das Phänomen anschauen, dann müssen wir zum einen die Wege, die Meldewege verbessern und die Informationen schneller an die Strafverfolger bekommen. Gleichzeitig müssen wir das Personal bei den Strafverfolgern und auch bei den Auswertestellen, dann auch bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten, ich glaube, verdoppeln oder verdreifachen, um überhaupt nur ansatzweise in die Lage versetzt zu sein, mit diesen Massen an Daten umzugehen.
Allein die Auswertung des konfiszierten Materials soll 1 bis 2 Jahre in Anspruch nehmen, weil die Strafverfolgungsbehörden in der Hauptstadt überlastet sind.
Annette Miersch über eine Polizeiaktion gegen die Verbreitung von Bildern und Filmen mit Gewalt an Kindern. Der ukrainische Präsident Zelensky wirbt an vielen Stellen um Hilfe für sein Land, nicht nur auf der ganz großen internationalen Bühne wie beim Weltwirtschaftsforum in Davos, sondern auch im Kleinen, bei einer Live-Videokonferenz in der Europa-Universität Viadrina zum Beispiel. Wobei, so klein war der Rahmen gar nicht. Der große Hörsaal der Hochschule war am Nachmittag jedenfalls bis auf den letzten der etwa 500 Plätze besetzt. Für uns war rbb-Reporterin Martina Rolke dabei.
Zelensky erscheint wie gewohnt im Bild mit 2 blau-gelben Landesflaggen im Hintergrund am Schreibtisch, diesmal mit schwarzem Pullover.
Liebe Freunde, ich bin dankbar für die Herzlichkeit, was Deutschland für unsere Studierenden tut und damit unser Staat Unterstützung erfährt.
Zelensky begrüßt die Studierenden in Frankfurt-Oder und ebenfalls zugeschaltet an der Berliner Humboldt-Universität. Es können auch Fragen gestellt werden. Das würden viele Teilnehmer gerne, ob aus Deutschland oder der Ukraine.
Ja, ich bin heute extra hier für die Veranstaltung gekommen aus Berlin. Ich studiere Jura und mache meinen Schwerpunkt im Völkerrecht und habe auch gerade humanitäres Völkerrecht, Vertiefung. Und da ist das natürlich gerade sehr aktuell.
Ich würde fragen, ob man eine gewisse Umänderung des Bildes der Ukraine irgendwie in Osteuropa-Studien in ganz Deutschland und hier in Ostdeutschland insbesondere machen kann. Welche Schritte sind dafür notwendig, um so ein bisschen mehr die Ukraine-Perspektive zu promoten?
Bei weiteren Fragen geht es um Panzerlieferungen, die Strategie des neuen deutschen Verteidigungsministers, aber auch um die Rückkehr irgendwann nach dem Krieg. Mitten in der Fragerunde wurde dann Selenskyj ans Telefon gerufen. Eine militärische Entscheidung stand an.
Ich möchte, dass die Studierenden mich verstehen. Ich muss mit den Streitkräften an der Front aktuelle Fragen klären. Es ist nicht so, dass ich da einfach mal so Gesprächsbedarf habe.
Es ist eben keine gewöhnliche Schalte. Die Ukraine ist mit ihrer Verteidigung beschäftigt, seit fast 11 Monaten nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Die Universitäten in Brandenburg und Berlin sichern nochmals ihre Hilfe zu. Immerhin studieren und arbeiten allein an der Viadrina in Frankfurt rund 250 Ukrainerinnen und Ukrainer. Hilfsgelder von rund 500.000 Euro sind von Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle erst in der vergangenen Woche zugesagt worden. Damit werden zum Beispiel Tutoren für die neuen ukrainischen Studierenden mitfinanziert.
Hilfe im Kleinen, die am Ende aber den Unterschied macht. Martina Rolke war das aus Frankfurt-Oder und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer im Internet und über unsere App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.